Herr Einspazierter Warnecke, guten Tag.
Hallo, Herr Flügge.
Schön, Sie wieder zu sehen, Herr Warnecke. Herr Warnecke, da muss ich erstmal tief durchatmen.
Ja, atmen Sie mal durch. Setzen Sie sich in Ruhe hin. Trinken Sie noch mal ein Schlückchen Wein. Ich sehe, Sie haben ja bisher kaum was getrunken und dann legen wir los.
Der Wein hat noch nicht mal so schwer geatmet, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Herr Warnecke, wovor haben Sie eigentlich Angst?
Oh Gott, da gibt es sicherlich ein paar Dinge, aber jetzt konkret hier allenfalls, dass der Wein korkt.
Ach so, das ist ja natürlich eine ganz bescheidene Angst. Also kann ich mal sagen, ich habe zum Beispiel Höhenangst.
So. Okay.
Ja, also ich wohne im vierten OG und war das erste Jahr, also wohne jetzt schon fast 10 Jahre, das erste Jahr nicht einmal auf dem Balkon.
Okay, das ist eine vorausschauende Wahl der Wohnung gewesen.
Die ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke aber auch gerne in den Himmel. Also das hatte dann schon Priorität und nicht gegen die Häuserfassade.
Aber ich gehöre vielleicht zu den Menschen mit einem schlichten Gemüt, die sich nicht so viel Gedanken um die Welt um sie herum machen. Und
deswegen habe ich auch keine Angst.
Kann ich einigermaßen angstbefreit. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und mir über die ein oder andere Sache, was weiß ich, zum Beispiel eben den Krieg in der Ukraine Gedanken machen würde und die Irrationalität des einen oder anderen, der in Moskau sitzt, dann könnte ich auch Angstzustände entwickeln. Aber wie gesagt, ich schaffe es, das tatsächlich dann auch mal auszublenden. Dann kriegt man keine Angstzustände. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen fröhlich lachend durchs Leben laufen kann, aber man muss so ein paar Themen dann einfach ausblenden, die nicht im eigenen Entscheidungsbereich sind.
Was ich Ihnen eigentlich jetzt noch erzählen wollte, ist, dass es noch eine zweite Angst bei mir gibt. Aber ich würde es gar nicht so sehr als Angst skizzieren, sondern eher zu einer Art Furcht. So, das ist nämlich die Befürchtung vor Schimmel in der Wohnung.
Das fällt dann jetzt bei diesem Begriff Angst, da gibt es ja diesen Wort German Angst.
German Angst.
Ja, so dieser Klassiker. Die Angst vor Schimmel in der Wohnung, die sollten Sie nicht haben, Herr Flügge.
Nein, aber ich sage es Ihnen ganz offen, ich bin in meiner Familie als sehr guter Lüfter, Raumlüfter bekannt. Stoßlüften 2 bis 3 Mal am Tag und nicht so richtig Dinge in die Ecke stellen und hier und schauen und gucken.
Dann brauchen Sie, um das ganz klar zu sagen, keine Angst vor Schimmel zu haben, denn damit machen Sie eigentlich schon fast alles richtig. Wenn man versucht, immer die Luftfeuchtigkeit in einer Wohnung gering zu halten, wozu eben das Lüften und vor allen Dingen insbesondere Stoßlüften gehört, dann sind Sie schon mal auf einem guten Weg. Und wenn Sie dann sogar noch die Schränke von den Wänden ein Stück weit abziehen im Winter, wenn es kalt ist oder Sie Sorge haben, perfekt. Die einzige Sache, die in diesem Winter etwas schwierig wird, ist ordentlich durchheizen, vermutlich. Aber wenn Sie die anderen beiden Dinge beherzigen und sonst auch auf ein vernünftiges Heizen gehen, dann müsste es eigentlich passen. Ich glaube, die Zieltemperatur, die idealerweise da ist, 19 Grad, nicht unter 16 Grad, die scheinen wir mit den Gasreserven, die wir haben und den Energien, die wir haben, in einem Winter auch dann aufrechterhalten zu können. Wenn es ein normaler Winter ist, wird wohl nur problematisch, so wie ich jetzt den Wirtschaftsminister verstehe, wenn es jetzt bitterkalt wird. Insofern sollten Sie keine Angst haben.
Das war jetzt schon das große Besteck, was Sie hier rausholen. Der große Bogen über die politische Lage, Herr Warnecke. Es wird möglicherweise in diesem Winter etwas teurer, Schimmel zu vermeiden. Also sprich, gut durchzuheizen. Herr Warnecke, wie kommt die ganze Gesellschaft dieses Jahr durch den Winter?
Das ist ja der Lieblingsversprecher hier, Warnecke. Nee, das ist der Chef von Verdi. Ich heiße Warnecke.
Habe ich Warnecke gesagt?
Ja.
Ach, Sie sind nicht der Kai-Uwe Warnecke.
Kai-Uwe, nee, der heißt ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie der Chef von Verdi heißt. Er heißt mit Nachnamen Warnecke, ja.
Das ist, aber der hat nicht so viel gemeinsam mit Ihnen, außer den ähnlich klingenden Namen.
Das ist richtig politisch. Er sitzt ja auch im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen.
Das heißt, Sie kennen sich.
Sind wir nicht 100% deckungsgleich? Nein.
Also nochmal zurück.
Also ja, wir kennen uns aber. Wir haben keine politische Deckungsgleichheit.
Das war Entschuldigung. Ein Versprecher. Sie sind sowohl vom äußeren Erscheinungsbild als auch sonst für mich eigentlich relativ klar, Herr Warnecke.
Herr Warnecke. Hätte ja auch am Wein liegen können.
Wie kommen wir durch den Winter?
Ja, ich sage es mal angstfrei.
Wie kommen wir solvent durch den Winter?
Das wird davon abhängen, inwieweit die Bundesregierung es schafft, ausreichend Energie für uns alle zu besorgen, sodass wir alle vernünftig heizen können und das auch noch zu halbwegs bezahlbaren Preisen. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung. Wir sollten jetzt bewusster mit der Wärme und der Energie, die wir haben, umgehen, auf der anderen Seite aber nicht in Extreme verfallen, aus dem ganz einfachen Grund, weil Schimmel jetzt nicht unbedingt erstens Problem für das Gebäude ist, sondern für die Menschen, die da drin wohnen. Das ist nämlich eine gesundheitliche Gefahr und deswegen ist das einfach, glaube ich, dass sich bewusst machen, wie man mit Wärme umgeht, wie man richtig lüftet, wie man richtig heizt, ein richtig guter Schritt, um durch den Winter zu kommen.
Das haben Sie gerade schon ein bisschen praktisch erklärt und ich möchte auch erstmal nochmal bei dem praktischen Teil bleiben. Also das mit dem Lüften und dem Heizen und mit den Temperaturen, das lesen wir auch jetzt sozusagen an jeder Stelle. Welche Tipps und Tricks beziehungsweise welche Vorkehrungen sollte ich denn jetzt noch im Winter treffen?
Also das Entscheidende ist natürlich, das Verbrauchsverhalten dieser neuen Energiesituation anzupassen. Dazu gehört eben das Stoßlüften, die Fenster nicht auf Kipp lassen. Dazu gehört die Heizung eben auf eine Temperatur einzuregeln, die so bei 19, 20 Grad liegt. Man kann sich auch gerne mal ein bisschen wärmer und kuscheliger machen, aber ein Grad mehr bei Temperaturen über 19, 20 Grad bedeutet auch 7% mehr Verbrauch. Das heißt, ich würde das Sparpotenzial für jeden in dem Heizbereich jenseits von 19 oder 20 Grad sehen und jetzt nicht unbedingt dazu animieren wollen, unter 15 oder 16 Grad die Wohnung runterkühlen zu lassen, also vernünftiges Heizen bis zu einer gewissen Höhe. Und wenn man dann in Abwesenheit die Heizung abstellt oder wenn man über ein Wochenende nicht da ist, dann macht man eigentlich schon mehr als in den vergangenen Jahren und dann werden die Privathaushalte auch ordentlich sparen. Übrigens, wenn ich diesen kleinen Werbehinweis an der Stelle geben kann, alle, die diesen Podcast hören und Vermieter sind, Vermieterinnen und Vermieter, bei Haus und Grund gibt es Flugblätter mit Hinweisen für Mieterinnen und Mieter, wie man richtig heizt und lüftet. Wir haben das mittlerweile in mehreren Sprachen auch übersetzt, sodass man eigentlich die meisten Mieterinnen und Mieter gut erreichen kann.
Auch in Ukrainisch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil wir tatsächlich eine Vielzahl ja von Menschen aus der Ukraine in den letzten 12 Monaten aufgenommen haben oder 9 Monaten. Aber ich glaube zumindest auf Russisch, wenn ich mich recht erinnere. Und die meisten Ukrainer können ja auch Russisch sprechen.
Aber Sie haben ein ganz interessantes Thema angesprochen. Also wir sind jetzt in der Lage, wo Mieter und Vermieter auch wieder Hand in Hand zusammenarbeiten müssen. Es gibt Dinge, die kann der Mieter machen, die kann der Vermieter auch nicht so richtig sozusagen als Pflicht aufgeben. Es wäre aber schön, wenn der Mieter sie macht. Andersrum gibt es auch Dinge, die der Vermieter machen könnte. Also wir sind in der Situation, wo wir uns als Mieter und Vermieter wieder gut verständigen müssen.
Ja, das ist ja die Grundlage eines jeden guten Zusammenlebens und ich glaube, ich habe in der letzten Zeit selten Übereinstimmung mit dem Deutschen Mieterbund, aber eine Sache ist klar, 98% aller Mietverhältnisse laufen reibungslos und streitfrei. Das ist auch während Corona so gewesen. Und dieses Kooperative, daran müssen wir jetzt arbeiten. Man sieht das zum Beispiel bei dieser Debatte über die Frage, ob man die Heiztemperaturen in den Gebäuden technisch absenkt. Da wird ja bisher, gibt es kein Gesetz dafür, aber die Rechtsprechung hat bundesweit im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte eine Temperatur von 18 Grad als Mindesttemperatur festgelegt. Und jetzt wird debattiert, ob man vielleicht ein Gesetz machen wollte, dass es nur 17 oder 16 Grad sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind so viele Komponenten, die Einfluss auf diese Temperaturmöglichkeiten haben. Wo liegt die Wohnung im Haus? Ja, im Erdgeschoss, im Dachgeschoss. Wie wird in umliegenden Wohnungen geheizt? Stehen da vielleicht einige leer? Wie ist die technische Außenhaut, also Dämmung, Fenster, wie sieht das alles aus? Und wie verhält sich letztlich auch der Bewohner der Wohnung, also die Mieterin oder der Mieter, was Lüften und Heizen angeht, dass das viel, viel wesentlichere Komponenten sind und dieses Zusammenspiel und das faire Miteinander viel mehr Energie einsparen kann, als wenn man ein Gesetz macht, wo drin steht, statt 18 Grad müssen es nur noch 17 Grad mindestens sein. Das wird sich wesentlich weniger niederschlagen.
Es heißt aber unterm Strich, Sie sagen, die Politik soll sich raushalten.
Ich will es mal so formulieren. Es gibt Dinge, die man politisch und per Gesetz nicht regeln kann. Und zu diesen Dingen gehört letztlich auch das, ich sag mal, dieses Verhalten in den eigenen vier Wänden. Sie können natürlich ein Verbot erlassen, dass niemand in den eigenen vier Wänden Alkohol trinkt oder Zigarette raucht. Und dann wird es immer noch Menschen geben, die das in ihren eigenen vier Wänden machen. Und ich glaube tatsächlich, bei der Frage, wie doll man jetzt die Heizung aufdreht oder nicht, da müssen wir einfach mal auch ein Stück weit sagen, weil es keinen Knopf gibt an einer Zentralheizung, die eine Temperaturbegrenzung für alle Wohnungen gleichermaßen in einem Haus einbaut, da müssen wir den Menschen vertrauen. Das ist der Bereich der Eigenverantwortung eines jeden Menschen in diesem Land.
Aber was ist denn, ich bin ja als Mieter so ein bisschen gekniffen, ja, wenn ich jetzt eine gewisse Temperatur einfach möchte oder und die auch zahlen möchte, aber die irgendwie nicht hinkriege, weil das Gebäude nicht entsprechend fit ist, beziehungsweise das Gebäude so durchlässig ist, dass ich da richtig immer nachheizen muss, damit ich da konstant auf 20 Grad komme. Muss ich denn nicht irgendwie als Mieter auch eine Erwartungshaltung formulieren können gegenüber meinem Vermieter?
Als Mieter können Sie eine Erwartungshaltung formulieren und daran knüpft ja gerade die Rechtsprechung an, zu sagen, es müssen mindestens 18 Grad sein. Das ist sozusagen das, was man als Mieter immer erwarten kann. Alles darüber ist nicht sozusagen Bestandteil dessen, was ein Vermieter pflichtweise liefern muss. Und wenn man in einer Wohnung wohnt, wo man sagt, also hier erreicht die Heizung nicht die von mir gewünschten 23 Grad, dann ist das natürlich nicht schön, wenn man das gerne haben möchte. Aber dann muss man im Zweifel, wenn es nicht zu einer Modernisierung kommt, dann gucken, ob man eine andere Wohnung findet. Wenn man jetzt an Berlin denkt, dann ja, weiß ich, sagt mir jeder Berliner, muss man erstmal finden, insbesondere in meinem Kiez. Aber deutschlandweit betrachtet ist es natürlich schon so, dass man dann noch andere Möglichkeiten hat. Und wir haben in den vergangenen Jahren eher erlebt, dass die Leute mit den Füßen abgestimmt haben und gesagt haben, nee, die energetisch gut sanierte Wohnung mit der höheren Kaltmiete lasse ich links liegen, ziehe aus und gehe lieber in die energetisch schlecht sanierte Wohnung mit der geringeren Kaltmiete und riskiere ein paar höhere Energiekosten.
Haben wir denn sozusagen, auch das ist natürlich, haben wir sicherlich ein sehr heterogenes Bild, aber ist unser Gebäudebestand zu wenig klimafit? Ist der zu schlecht energetisch?
Besser geht es immer, das ist keine Frage. Allerdings muss man sehen, dass in den vergangenen Jahren wirklich gewaltig investiert worden ist. Der Gebäudebereich hat, mit Ausnahme der letzten beiden Jahre, die nicht leicht waren, wegen Corona, wegen Homeoffice, wegen Zuwanderung, hat der Gebäudebereich seit 1990 über 40% CO2-Einsparung hingelegt. Das gibt es in keinem anderen der Sektoren, in denen das CO2 gemessen wird.
Aber trotzdem die Einsparziele verfehlt.
Ja, aber nur in den vergangenen zwei Jahren. Wie gesagt, haben wir auch Sondereffekte durch allein Corona gehabt, weil die Menschen ja viel mehr zu Hause waren als in den Büros. Es war ein ganz anderes Wohnverhalten vorhanden. Und die Einsparziele, die übrigens auch höher waren als in allen anderen Bereichen, in allen anderen Sektoren, sind gerissen worden. Aber es wurde ja trotzdem eingespart, auch in den vergangenen Jahren. Es wird wie wild investiert. Und man kann nur hoffen, dass diese unglaublich hohen Energiepreise und die Gelder, die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer jetzt vorstrecken müssen, dass die nicht dazu führen, dass kein Geld mehr dafür da ist, um weiter zu modernisieren.
Also wir haben ja, glaube ich, ein Drittel der Wohngebäude in Deutschland sind ja sogenannte Worst Performance Buildings.
Ja, nein, das ist das. Nee, da widerspreche ich gleich. Ja. G und H. Nein, es gibt jetzt eine EU-Richtlinie, an der gerade geschrieben wird, in deren Folge automatisch immer die schlechteste Drittel in die beiden schlechtesten Energieklassen reingeschoben werden sollen, egal wie gut sie sind. Und absurderweise immer nur gemessen auf Nationalstaatsebene. Das heißt, eine Wohnung, die in Deutschland vielleicht im Mittelfeld ist von der Qualität her, kann in Polen schon im letzten Drittel liegen. Und dann muss der Eigentümer in Polen erstmal investieren aufgrund dieser Vorgabe, während der deutsche Eigentümer in Deutschland das nicht machen muss. Das sind ganz seltsame Maßnahmen. Noch sind die ein Glück nicht Verordnung geworden.
Und wenn das aber so würde, dann hätten wir ungefähr 30% Worst Performance Buildings in Deutschland?
Wenn das so werden würde, wäre die Konsequenz, dass in jedem Land die schlechtesten 30% Kraftgesetz als ja ganz schlecht Performer gelten würden mit extremen gesetzlichen Auflagen, unter anderem diesem MEPS, den Minimum Energy Performance Standards. Also die müssten dann höhere energetische Anforderungen erfüllen, also Mindeststandards erfüllen, was extrem teuer werden würde. Man kann nur hoffen, dass da die Europäische Union noch ein Einsehen hat, weil es kann ja nicht immer nur sein, dass irgendwie die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Drittel maßgeblich für die Energierung und Sanierungspflichten ist. Da muss man ja auch noch auf andere Dinge achten, wie die Lage des Gebäudes, die Restnutzungsdauer, die Qualität, ob sich die Investition überhaupt noch lohnt und.
Aber wenn das dann so teuer wird, muss dann der Bund nochmal nachlegen bei der Förderung?
Der Bund nochmal nachlegen klingt so, also, beziehungsweise, als gäbe es eine vernünftige.
Wir wissen ja, also habe ich jetzt mal unterstellt, ne, die Förderungen sind jetzt immer weiter abgeschichtet worden. Muss der Bund dann nochmal auch hier eine Zeitenwende bei der Förderungspolitik für den Gebäudebestand einleiten?
Letztlich wäre, ja, ich sag mal, so habe ich eher den Eindruck, dass die vergangenen 9 Monate unter der neuen Bundesregierung eine Katastrophe waren, weil die Planungssicherheit und die Planbarkeit der Fördermittel komplett zerschossen worden ist durch Robert Habeck. Und das passt überhaupt nicht mehr zusammen mit den zeitlichen Abläufen bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden. Also insofern, wir müssen zurück zu alten, verlässlichen Fördermöglichkeiten, die kalkulierbar sind, die man einplanen kann, und dann geht das Ganze auch. Ob der Bund überhaupt in der Lage sein wird, den Förderbedarf, so wie wir ihn haben, zu finanzieren, daran habe ich ehrlich gesagt Zweifel, denn die Energiewende ist eine extrem teure Angelegenheit. Ja,
aber auf der anderen Seite mobilisieren wir auch gerade das Geld für die Energiekosten und für die Hilfspakete und Entlastungspakete.
Ja, also letztlich, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Bei den privaten Eigentümerinnen und Eigentümern geht das Geld jetzt für Energiekosten drauf. Das ist dann natürlich hinterher nicht für eine Modernisierung da. Das Entlastungspaket 3, wir haben auch schon drüber gesprochen, ist eher ein Witz. Entlastungspaket 4 und 5 werden wahrscheinlich folgen. Dann hat der Staat auch kein Geld mehr. Wenn man also im Hier und Jetzt das Geld so mit großen Händen rausschmeißt, dann hat keiner mehr das Geld, ob nun als Förderung oder direkt, um energetisch zu modernisieren.
Italien hat das sogenannte 110% Programm während Corona gefahren. Also sie haben sogar 10% mehr als das, was es gekostet hat, das Haus zu sanieren, bekommen.
Es ist
Vorbildcharakter für Deutschland?
Ja, das Problem ist, dass die Mittel von der Europäischen Union und dort überwiegend aus Deutschland kamen. Ja. Das heißt, die Italiener haben das bei allem Respekt brillant gemacht. Die haben also die deutschen Steuergelder genommen und über die Europäische Union nach Italien geholt und haben dann eine 110% Förderung ausgekehrt. Wenn ich also für 100.000 Euro modernisiert habe, bekam ich 110.000 Euro ausgezahlt. Sensationell. Also wenn Sie mich als Eigentümervertreter fragen, dann sage ich Ihnen sofort, das brauchen wir in Deutschland auch. Wir werden nur ein anderes Land in der EU finden müssen, das blöd genug ist, uns das mit deren Steuergeldern zu bezahlen. Sie können ja mal einen Vorschlag machen, wer das übernehmen könnte. Ja, mir fällt jetzt spontan niemand ein, der das machen könnte.
Wir brauchen aber trotzdem einen mittel- bis langfristigen Plan. Weil wir gehen ja auch davon aus, dass die Energiekosten nicht weiter oder wieder signifikant absinken werden.
Herr Flügge, jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich weiß, Sie wohnen in Ost-Berlin.
Meines Wissens gibt es den Osten ja eigentlich nicht mehr.
Ja, das ist eine interessante Frage. Aber Sie wohnen im ehemaligen Ost-Berlin und hängen offensichtlich einer Planwirtschaft an und möchten jetzt einen Plan. Wissen Sie, was wir brauchen? Wir brauchen vernünftige Technologien. Wir brauchen Erfindungen, mit denen wir vorangehen können. Wir brauchen Haustechnik, die bezahlbar und günstig ist, mit denen wir arbeiten können. Und dann haben wir eine Chance. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr hingucken. Wir planen immer Dinge bis ins Jahr 2045 mit Technik aus dem Jahr 2010 und rechnen dann mit Fördermitteln rum. Das ist in der Geschichte eigentlich eine ganz interessante Sache. Wenn Sie zurückgucken, was haben die Menschen zu Beginn eines Jahrzehnts erwartet, was es alles an Innovationen gäbe und was ist dann am Ende eines Jahrzehnts tatsächlich eingetreten, dann können Sie sagen, 100% von den Erwartungen wurden nicht erfüllt und es sind Dinge gekommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Es gibt so eine wunderschöne Frage in diesem Spiel, das ich immer falsch ausspreche, Trivial Pursuit.
Ich kann sagen, es war falsch.
Ja, Sie können mich an dieser Stelle, dürfen Sie mich einmal belehren. Das passiert ja sonst nicht. Wie heißt es
Trivial
richtig?
Pursuit.
Also es klingt jetzt genau wie bei mir.
Nee, Sie haben gesagt Pursuit.
Pursuit.
Ja, also mehr nach Persil als Pursuit.
Ja gut, alles klar. Ich weiß ja, dass ich das nicht aussprechen kann. Da wird immer gefragt, mit welcher Begründung der Leiter des Patentamtes der Vereinigten Staaten seinen Job zum 31.12.1899 aufgegeben hat. Sensationelle Antwort. Die Begründung war, es gibt nichts mehr zu erfinden. Es ist alles erfunden. Das war also zum 1.1.1900 hat er dann aufgehört. Ja, also ich glaube, wir haben viel zu wenig Vertrauen darauf, was die Menschen alles noch entwickeln, erforschen, möglich machen, technisch machen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das schaffen in den nächsten Jahren mit neuen Technologien und neuen Ideen. Vielleicht auch gerade durch die Krisensituation, in der wir uns gerade befinden auf dem Energiemarkt, durch den Krieg in der Ukraine, voranzukommen. Also ich bin da ganz optimistisch.
Ihr Optimismus in allen Ehren. Wir kommen aber nochmal zurück darauf. Die meisten Leute sind momentan eher pessimistisch, ja, sowohl Mieter als auch Vermieter. Ja, wir haben schon häufig darüber gesprochen, die Vermieter müssen eben das Geld für die Wärme durchreichen oder gelten sozusagen als Mittelstation. Die Mieter wissen letztendlich nicht, ob sie es bezahlen können. Was kann uns jetzt kurzfristig den Optimismus bringen, damit wir über den Winter kommen?
Ich glaube, wir müssen jetzt endlich mal ein paar alte Zöpfe abschneiden, an denen sich auch die Teile der Bundesregierung, die in den letzten Jahren gar nicht regiert haben, geradezu panisch festklammern. Das sind Kamellen wie zum Beispiel das Thema Mieterstrom. Ja, wir brauchen jetzt dringend mehr Energie. Mehr Energie kann man zum Beispiel erzeugen, indem man auf die Dächer Photovoltaikanlagen setzt. Da kann man Strom erzeugen, den man dann nicht mehr aus Gas produzieren
Kommt
muss.
Kommt die Solardachpflicht?
Ob eine Solardachpflicht, sie ist jetzt abgespeckt beim Neubau, beim Gewerbeneubau vorhanden, aber es wäre doch völlig gleichgültig, ob man über eine Solardachpflicht reden muss oder nicht, wenn die Leute von alleine Solaranlagen auf die Dächer setzen würden, also Photovoltaik zum Beispiel, weil sie den Strom günstig verkaufen könnten. Unser Vorschlag steht, zwei Drittel des Grundversorgertarifs, also wesentlich günstiger als das, was alle Mieterinnen und Mieter bezahlen.
Was steht durch denn im Weg?
Nur die Politik und das Bundeswirtschaftsministerium, die keine Konkurrenz zu den Stadtwerken erlauben wollen. Ansonsten, rein technisch ist das machbar, abzuwickeln ganz leicht über die Betriebskosten, aber man möchte keine Konkurrenz für die Stadtwerke. Also so banal ist es. Das könnte man sofort umsetzen, kann ich immer wieder nur sagen. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Nehmen Sie den CO2-Preis. Ja. Ich werde da nicht müde zu sagen, auch wenn das nur kleine Summen sind, dass man in der jetzigen Phase dieser extrem hohen Energiepreise den CO2-Preis aussetzen oder gar vollständig abschaffen kann. Der einzige Sinn und Zweck des CO2-Preises ist es, Energie zu verteuern. Eine Verteuerung, eine zusätzliche vom Gesetzgeber absichtlich herbeigeführte Verteuerung in einer Phase, wo die Menschen sich außerstande sehen, die Energie zu bezahlen, ist eine Farce. Und das wird dann zum Beispiel von dem Herrn Fratscher vom DEW abgelehnt mit dem Begründen, das wäre der Todesstoß für den Klimaschutz. Also ich glaube, man kann gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass es solche Elfenbeintürme in der deutschen Wissenschaft noch gibt, dass man da drin sitzt und sagt, also das ist das Ende des Klimaschutzes. Alle Leute denken gerade darüber nach, ob nun Eigentümerinnen, Eigentümer, Vermieterinnen, Vermieter, Mieterinnen, Mieter, alle denken darüber nach, wie sie Energie einsparen können. Das heißt, alle reduzieren den CO2-Ausstoß. Das ist ja das, was diesen Winter passieren wird. Und dann kann man nicht mal für ein halbes Jahr auf den CO2-Preis verzichten, weil das ist Ende des Klimaschutzes sei. Also mit Verlaub, das sind wirklich Ideologen, zum Beispiel auch bei der Deutschen Umwelthilfe, die da sitzen und das von sich geben, die überhaupt nicht mehr den Menschen im Blick haben. Und diese alten Zöpfe müssen wir dringend abschneiden. Das ist eigentlich die Gelegenheit jetzt.
Ist Energieautarkie auf mittel- bis Langfrist, also die Autarkie von Energielieferungen, von externen Energielieferungen für Haushalte, ist das eine Spinnerei oder ist das möglich?
Wenn wir nur die Energiequellen angucken, die wir jetzt und hier und heute haben, wirkt das wie eine Spinnerei. Ich gebe auch ehrlich gesagt zu, dass eine Politik, die auf Autarkie aus ist, da zucke ich immer so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen das nordkoreanische Dogma. Ich weiß nicht, ob Sie Anhänger des Regimes dort sind, aber will Ihnen da auch nicht zu nahe treten.
Wie kommen Sie eigentlich dazu?
Naja, ist doch so. Ich glaube, den Internationalen Frauentag gibt es ja als gesetzlichen Feiertag neben Berlin und Nordkorea, glaube ich, noch in ein, zwei anderen nicht ganz so demokratisch verfassten
Staaten. Das ist interessant, wie Sie jetzt mich da ins Spiel bringen.
Sie sind doch Berliner, oder?
Ja, gut.
Also, Autarkie als
Nationalen Frauentag hat meine Frau gearbeitet und ich habe auf die Kinder aufgepasst.
Ja, ja. Bei mir auch so.
Wunderbar. Energieautarkie.
Also Energieautarkie als absolutes Ziel halte ich nicht für nötig. Ich glaube aber, wenn wir tatsächlich die ein oder andere technische Weiterentwicklung erleben, gerade bei den Wärmepumpen zum Beispiel, dass wir ein Stück weit autark werden können von fossilen Brennstoffen und dann werden wir einer Autarkie sehr nahe, ja. Aber ich halte es wirklich nicht für ein politisches Ziel. Das muss man nicht als Ziel haben. Was wir haben müssen,
ist
dass
das?
Wir genug Energie, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren, wenn möglich auf Null bringen und gleichzeitig genug Energie zu Preisen haben, dass wir mit der Wirtschaft auf dem Weltmarkt konkurrieren können und gleichzeitig die Menschen das Wohnen, Stichwort Wärme und Warmwasser, bezahlen können.
Herr Warnecke, ich atme jetzt nochmal tief durch. Das war, dieses Gespräch wollte ich eigentlich darüber führen, wie kommen wir durch den Winter. Jetzt haben Sie schlussendlich gesagt, wie kommen wir möglicherweise, wie sehen wir die nächsten 30 Jahre? Ihr Optimismus, der ist ansteckend, muss ich sagen. Auch wenn ich noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mit diffusen Gefühlen hier aus diesem Gespräch herausgehe. Wie werden Sie denn durch den Winter kommen persönlich? Was haben Sie denn zu Hause für Vorgaben?
Selbstverständlich wird die Heizung jetzt ein Stück weit runtergeregelt. Das, glaube ich, gehört auf jeden Fall mit dazu. Ansonsten, ich denke mal, dass ich falle ja in die Kategorie alter weißer Mann, einen Heiz- und Lüftungsverhalten habe, das im Wesentlichen dem Haus und Grund Merkblatt entspricht.
Vielleicht haben Sie es auch verfasst.
Ja, also ich sage jetzt mal so, meine Eltern waren oder sind vom Alter her so weit, dass sie den Krieg persönlich noch erlebt haben im Zweiten Weltkrieg oder danach in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, entsprechend geprägt waren. Und das hat sich sicherlich auch in meiner Erziehung noch ein Stück weit niedergeschlagen, sodass ich, muss ich jetzt ganz banal sagen, Energiesparen muss man mir nicht vor dem Hintergrund von CO2 erklären, sondern das gehörte eben, ich sage jetzt mal, in den 70ern zum Leben normal mit dazu. Und ich glaube, mit dem gesunden Menschenverstand, den die meisten, denke ich, auch haben. Man kann es eben immer mal vergessen, wenn es einem gerade gut geht, aber die Situation ist ja nun vorbei. Das Bewusstsein ist bei den Menschen ja nun definitiv vorhanden, dass wir eine schwierige Situation haben. Deswegen glaube ich auch, dass wir da zügig merken werden, dass auch in den Privathaushalten eingespart wird. Und dann brauchen wir diese seltsamen Belehrungen der Politik nicht. Habe ich mich übrigens sehr darüber geärgert, dass zum Beispiel von der Bundesnetzagentur, die eigentlich dafür sorgen soll, dass wir genug Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen haben, dass da dann Einspartipps kommen. Die sind auf der Angebotsseite, sollen die aktiv sein, aber nicht auf der Nachfrageseite. Also das fand ich sehr übergriffig und ich muss genauso sagen, das ist eigentlich auch das, was ich von der Politik insgesamt erwarte. Also dass man vielleicht weniger duscht und mal einen Waschlappen in die Hand nimmt, ordentlich lüftet und weniger Heizwissen, das sind eigentlich Sachen, die lernt man im Zweifel in der Schule oder von den Eltern oder sonst wo, aber dafür brauche ich keinen Bundeswirtschaftsminister. Ja, der Bundeswirtschaftsminister soll sich um anständige Energie und neue Technologien kümmern und da werde ich dann jetzt auch ein bisschen pessimisch, wenn ich sehe, dass das die einzigen Vorschläge sind, die da aus der Bundesregierung
kommen. Herr Warnecke, bevor Sie sich jetzt in Rage reden, reiche ich dem alten weißen Mann ein Glas alten roten Wein und
wunderbar.
Und ich hoffe, wir können diesen Abend noch gemütlich ausklingen lassen, solange die Temperaturen draußen noch nicht zu ungemütlich sind.
Wunderbar. Ein Rotwein ist ja auch schon etwas, was so ein Stück weit von innen wärmt. Zumindest so. Die guten Weine bei Ihnen, da passt das ja.
Herr Warnecke, vielen Dank für Ihren Besuch. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.
Mich auch. Bis die Tage, Herr Pflüger.